Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova, wie immer mit Matthias von Hellfeld. Hallo.
Sei gegrüßt.
Thema heute: der Punische Krieg. Welcher?
Wir kommen zu meinem Lieblingsthema.
Oh.
Es sind derer drei.
Und, bis drei sollt ihr zählen, nicht bis drei.
Bis drei sollt ihr zählen und ihr sollt lange Geduld haben. Es dauert insgesamt von 264 vor Christus bis 146 vor Christus. Also 120 Jahre.
Alter Vater, haben die, aber das war jetzt nicht, also 120 Jahre lang durchgehend, also nicht so, wie wir uns Krieg vorstellen.
Nein, deswegen ja drei.
Insofern, wahrscheinlich hätte es besser auch die punischen Konflikte heißen müssen, oder?
Ja, na, also, aber das ist trotzdem total spannend, weil aus einer eher Kleinigkeit etwas ganz Großes wird. Und insofern fand ich auch in der Schule die punischen Kriege immer schon relativ spannend. Wir haben da in der Schulbank immer gesessen und gesagt, wer gewinnt das alles wohl? Haben dann Wetten abgeschlossen und ich habe immer verloren, weil ich habe eigentlich letztendlich zu den Karthagern gehalten, also zu den Puniern, weil ich fand Hannibal so geil und das hat aber dann alles nicht geklappt. Aber fangen wir von vorne an.
Wir hatten in der Schule einen Geschichtsunterricht, der so unfassbar schlecht war.
Ja, meiner auch.
Dass ich noch nicht mal Lust gehabt habe, mich weiter damit zu beschäftigen, was da los war. Vielleicht ist es auch deshalb so schön, diese Sendungsreihe hier zu machen, weil kriege ich doch immer noch ein bisschen mit.
Ja, also wir sind im dritten Jahrhundert vor Christus. Kein Internet, keine Flugzeuge und so weiter. Das ist alles bekannt. Wir leben in Rom.
Also Rom, Erich von Däniken sagt da aber was ganz anderes.
Du. Ja, das ist aber Quatsch. wir leben in Rom und sind eine kleine Macht regionaler Stärke auf dieser Apenninhalbinsel und sind wohl saturiert und finden das alles ganz prima. Also Rom ist eine kleine Mittelmacht, Regionalmacht und findet sich auf seiner Halbinsel ganz schön und alles ist gut. Und man ist weit entfernt, da ist das nördliche Afrika, also die Mittelmeerküste. Und dazwischen liegt irgendwie Sizilien und Sizilien ist natürlich irgendwie auch zu Italien damals schon gehörig, aber irgendwie auch nicht. Mhm. Und auf Sizilien gibt es einen Konflikt zwischen den Mamertinern und Karthago. Mhm. Karthago ist das heutige Tunis und wer je nach Tunis kommt, der möge mir den Gefallen tun, an die Stelle gehen, wo man in Tunis stehend auf das alte Karthago blicken kann, also auf die Reste des alten Karthago. Und sich dann, muss man sich vorstellen, das ist eine Blütestadt gewesen, das war ein Zentrum, das wurde, nachdem es zerstört wurde, 146 vor Christus, wurde es von Caesar wieder aufgebaut und war dann ungefähr 100 Jahre lang eine der Metropolen des Mittelmeerraumes und eine ganz, ganz, ganz tolle Stadt. Das nur so nebenbei. Und Karthago war also sozusagen auf der anderen Seite des Mittelmeeres eine Art Konkurrent von Rom, aber die beiden haben sich ehrlich nichts getan, weil dazwischen lag viel Wasser und Rom war vor den Punischen Kriegen keine Seemacht. Karthago schon. Und insofern war für die Römer ein Konflikt mit Karthago erstmal nicht besonders attraktiv, weil warum? Und man hatte auch gar keine Mittel. Dann allerdings gab es einen Konflikt um die Stadt Messana. Das ist das heutige Messina und das liegt damals wie heute in der Nordspitze von Sizilien. Die Mamertiner, das waren Söldner. Das hatte ich ja eben schon gesagt. Es gibt einen Konflikt zwischen diesen Söldnern aus der Mamertiner und eben Karthago. Und diese Mamertiner, die stammen aus Kampanien, an der westlichen Küste Italiens. Und sie waren von dem Herrscher aus Syrakus. Syrakus, Ostküste Sizilien. Mhm. Also wir befinden uns auf Sizilien und auf dem unteren Teil Italiens. Das ist der Spielplatz, auf dem wir jetzt uns befinden. So, dieser Herrscher von Syrakus hat die Mamertiner angeworben, um Messina oder Messana, wie es damals hieß, sozusagen zu bändigen, zu
befreien,
züchtigen. Und die Mamertiner machen das auch und sie zogen da rein und belagerten die Stadt. Die Mamertiner töteten alle Männer und die Frauen und Kinder wurden als in Anführungsstrich Beute untereinander aufgeteilt. Und das war dann auf einmal das, was der eigentliche Herrscher von Syrakus auch nicht so recht wollte. Aber da er 289 vor Christus gestorben ist, blieb die Sache erstmal so. 20 Jahre später gibt es einen neuen Herrscher in Syrakus und der beschließt nun, die Mamertiner aus der Stadt wieder zu vertreiben.
Moment, war das mit den Mamertinern von gerade schon der erste Punische Krieg? Nein.
Nein, nein, wir, wir machen das Vorgeplänkel.
Ah, okay, okay. Ja. Das Säbelrasseln. Hm.
Das Säbelrasseln, ja, das Vorgeplänkel. Und da wir ja eine Geschichtssendung machen, muss man so ein bisschen ausholen und auch den Mann hier mal erzählen lassen, weil jetzt weiß er was, ja, und dann kann er das mal abgeben.
Ja, 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 ich halt's Maul.
Nein. Also, der beschließt, der Herrscher von Syrakus, der Neue, beschließt also Messina wieder zurückzubekommen und die Mamertiner, das war ja dann notwendig, die da sich eingenistet haben, aus der Stadt zu vertreiben. 265 beginnen also die Syrakuser, diese Stadt Messina zu belagern und die Mamertiner sitzen jetzt in der Stadt und sagen, scheiße, da haben wir keine große Chance, es sei denn, wir finden einen Verbündeten. Und da sind sie auf die kluge Idee gekommen, sich mit der Flotte Karthagos zu verbünden, die gerade vor der Stadt rumschipperte und Lust hatte, sich in Messina sozusagen zu tummeln. Gemeinsam.
Wie im Moment, die fahren da noch nicht einfach hin und sagen, ach, wir machen jetzt mal in Messina fest und trinken hier ein Bierchen. Oder haben die das damals so gemacht?
Nein, das haben sie damals nicht so gemacht. Okay. Da gab es nicht so viele Kneipen, aber Bier gab es da wahrscheinlich schon oder eher Wein. Aber die Flotte Karthagos ist ja nicht weit weg. Also Karthago, ja, okay, so, ja, beziehungsweise Tunis und Sizilien, das ist ein Katzensprung. Mhm. Und die Flotte Karthagos, aus welchem Grund die da war, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber sie war in der Nähe und sie nehmen Kontakt auf mit den in der Stadt Messina belagerten Mamertinern. Und gemeinsam mit den Mamertinern und der karthagischen Flotte vertreiben sie die Belagerer aus Syrakus. Damit ist Messina wieder frei. Und jetzt, ja, jetzt beginnt es interessant zu werden für Rom, denn die sind ja bisher überhaupt noch nicht im Spiel.
Ich wollte gerade sagen, also ja.
Ja, das kommt jetzt. Aber die Karthager, die gehen jetzt nach Messina, weil die Stadt ja gerade mit Hilfe der Mamertiner und so von den Syrakusern befreit haben und sagen sich, ach guck mal, gar nicht so schlecht. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann können wir doch eigentlich auch hier bleiben. Ja, und dann machen wir uns hier schön in Messina breit und haben dann so eine Art Stützpunkt auf dem Festland. Also Festland ist jetzt übertrieben gesagt.
Ein Brückenkopf,
gesagt,
ne?
Weil Sizilien ja eine Insel ist, aber du weißt, was ich meine.
Ja, so ein, ja.
Und jetzt kommt wieder der Mamertiner ins Spiel, weil er sich denkt, scheiße, das wollte ich ja auch nicht. Also ich will ja nicht, dass jetzt anstelle der Syrakuser hier auf einmal die Karthager sitzen und mich kneten. Deswegen laufen wir jetzt nach Rom und bitten in Rom um Hilfe gegen die Karthager, damit die wieder aus Messina verschwinden.
Okay. Ah,
damit ist jetzt Rom im Spiel. Und
aber Rom hätte doch eigentlich auch sagen können, halt's Maul.
Ja, hätten sie sagen können, halt's Maul.
Halt's Maul, und mach da, ne, bau Wein an, grab ein Loch oder so.
Genau. Das haben sie aber nicht, sondern sie haben gesagt, nein, das können wir nicht zulassen. Das ist zu nah an unserem eigenen geografischen Raum. Also sie hätten, wenn die auf der nordafrikanischen Küste geblieben wären, die Phönizier oder die Punier oder die Karthager, je nachdem, wie du willst, kann man sie nennen, dann hätte Rom nichts gemacht.
Ja klar, weil dadurch, ja, aber, der Brückenkopf nach Kalabrien und die in Drangheta, genau, war da auch Moment, nicht mit einverstanden.
Ja. Ja, das ist ja noch kürzer, der Sprung von Sizilien nach Italien. Ja. Deswegen war also jetzt die Gelegenheit da oder die Notwendigkeit da, einen Krieg gegen Karthago führen zu müssen. Das war auf der einen Seite Machtpolitik oder Machtkalkül und natürlich auch Geostrategie. Also die wollten nicht, dass die Punier sich auf italienischem Festland festsetzen. Und nach ihrer Meinung war dazu eben auch gehörend Sizilien. Und das war ja von Italien nur durch die Straße von Messina getrennt. Also mussten sie notgedrungen sozusagen gegen Karthago antreten. Das haben sie dann auch gemacht. Und dieser erste punische Krieg, der beginnt 264 vor Christus. Also vor 2285 Jahren, so weit sind wir jetzt zurück. Und es endet damit, dass die Römer gewinnen. So, und das ist dann, geht immer hin und her. Sie schlagen sich also um Messina, dann marschieren die römische Armee in Messina ein, dann laden sie den punischen Kommandeur, also irgend so einen großartigen Krieger, zu Verhandlungen ein, zu Friedensverhandlungen. Den machen sie aber gar nicht mit ihm, sondern sie verhaften ihn, drohen seine Ermordung an. Daraufhin ziehen sich die Karthager aus Messina zurück. Und damit ist jetzt, und das ist das Schicksal Messinas, auf einmal sind die Römer in Messina.
Ja.
Ja. Und damit,
das wollten
sind
die aber auch nicht.
Das wollten die eigentlich auch nicht, genau. Und damit sind jetzt die Römer auf Sizilien und Karthago.
So. Das wäre einfach zu lösen gewesen, wenn die Römer und die Karthager sich einfach darauf hätten einigen können, die Leute aus Messina einfach rauszuschmeißen und zu sagen, so, ihr haltet jetzt das Maul.
Ja, also jedenfalls, es ist jetzt so, dass die beiden Großmächte ihrer Zeit sozusagen ich sag mal, auf einer Insel waren und sozusagen sich ja Kopf an Kopf da standen. Mhm. Und für die römische Geschichte hat das eine gewisse Bedeutung, weil nämlich zum ersten Mal haben die Römer ihr eigenes Territorium verlassen.
Ah, Expansion zum
um irgendwo eine, ich nenne es jetzt einfach mal Niederlassung zu gründen. Ja. Das ist natürlich nicht das richtige Wort, mir fällt da nichts Besseres zu ein, aber jedenfalls zum ersten Mal irgendwo anders präsent zu sein. Gleichzeitig erkennen die Römer auf einmal die ungeheure Bedeutung des Mittelmeeres, weil wenn du auch damals schon auf die Karte geguckt hast, hast du gesehen, dass das Mittelmeer ein Binnenmeer ist und nur bei Gibraltar sozusagen Zugang nach außen hat, aber drumherum liegen eben ganz viele Länder. Ja. Und aus dieser Idee heraus, dass das doch eigentlich ein zusammenhängender Raum ist, also der berühmte Mittelmeerraum, entstand in Rom die Vorstellung des Mare Nostrum, also unser Meer. Und um das Mare Nostrum sozusagen politisch real werden zu lassen, musste Rom zu einer Seemacht werden. Mhm. Das war sie vorher nicht. Also musste in Rom jetzt die Entscheidung gefällt werden, Schiffe zu bauen und im Grunde genommen ein expansives Instrument der Kriegführung sich in die Hand zu geben, weil nämlich dann konntest du nach Korsika segeln und übernehmen, dann konntest du Richtung Frankreich segeln und so weiter. Du konntest dann einfach größere, ich sag mal, Gebiete erreichen und möglicherweise in dieses Imperium einverleiben.
Warum sind die Römer darauf gekommen, die Griechen nicht, die Spanier nicht? Also weil eigentlich hätte ja diese Mare Nostrum-Idee jeder da haben können.
Nein, also die Griechen sind ein bisschen weiter weg vom Mare Nostrum. Die sind nämlich in der Ägäis und die hätten sagen können, das Ägäis Nostrum oder sowas, das stimmt.
Ach so, die Römer haben gar nicht das gesamte Mittelmeer beansprucht, sondern wirklich nur, wie heißt denn der Teil da, wo halt die Balearen auch liegen und Korsika und so.
Naja, also bis zur Levante. Also
doch, schon. Bis zur Levante runter, okay.
Ja, klar, aber im Übrigen hat Griechenland haben ein ganz anderes Weltreich geschaffen. Die sind bis zum Hindukusch gelaufen.
Stimmt,
die also
waren ja zum Fuß unterwegs.
Ja, stimmt. Ja, eben, das war erstens mal noch ein bisschen eine andere Zeit. Das ist zwar nur 100 Jahre vorher gewesen, aber trotzdem, das war noch eine andere Zeit. Und auch die hatten die Idee einer großen Weltmacht entwickelt, genauso wie die Perser vor ihnen oder die Babylonier vor ihnen, kannst du noch weitergehen. Und die Römer hatten diese Idee bis dahin nicht. Und es ist auch sehr die Frage, ob sie nach den Kriegen gegen Karthago schon so hatten. Jedenfalls, wenn du es in der Rückschau betrachtest, ist der Beginn sozusagen des Weges, dass der dann zu einem unglaublichen Imperium ist, das endet 117 zur Regentschaft von Trajan, Kaiser Trajan, und der hat ein Viertel der damaligen Weltbevölkerung ist im Imperium Romanum integriert. Also das war die größte Ausdehnung mit, ich weiß nicht, 60 Provinzen oder sowas, und das war wirklich ein ungeheuer großes Reich, das ohne Seemacht gar nicht vorstellbar gewesen wäre. Und der Weg dorthin beginnt eben, ich sag mal, mit der Vorstellung gegen Karthago Krieg führen zu müssen, zumal Karthago in den Augen Roms eine Großmacht war. Karthago, da hatten sie Angst vor. Das war nicht so, dass man einfach sagt, da gehen wir mal schnell hin und legen die zur Seite und dann ist es gut. Nein, die hatten sehr Hochachtung vor der Kriegskunst und vor dem Mut und vor den Kämpfern Karthagos, insbesondere später vor Hannibal. Im Grunde genommen sagen die Historiker einerseits, dass der Krieg mit Karthago unausweichlich war auf dem Weg zu einer Großmacht, weil einer von beiden musste weichen. Und andere Historiker sagen, nein, es ist eher so die Personen gewesen, die dann jeweils in Rom was zu sagen hatten. Also welche Senatoren waren da? Wer war eigentlich in Karthago der entsprechende Heerführer und so weiter? Und im Grunde genommen muss man sagen, es ist vermutlich eine Mischung von beidem. Aber wenn man das mal so im Detail weglässt und einfach nur die Gesamtentwicklung nimmt, dann beginnt dort der Weg zum Aufstieg Roms und zum Untergang Karthagos.
Das hat aber noch zwei weitere punische Kriege dann gebraucht, wenn ich das richtig verstehe.
Das stimmt. Der erste geht 241 vor Christus zu Ende mit dem Lutatius-Vertrag. Das war also notwendig, oder das ist geschlossen worden nach einer ganz furchtbaren, verheerenden Niederlage der Punier bei den Ägäischen Inseln. Und dann hat der Rat in Karthago, also das Führungsgremium der Karthager, beschlossen, wir müssen jetzt schnellstens Frieden mit Rom machen, weil alles weitere, also jeder Tag, den wir weiter Krieg führen, der ist teurer als jeder Friedensvertrag, den wir hier schließen. Und der Verhandlungsführer, der das 241 ausgehandelt hat, war Hamilkar Barkas. Und Hamilkar Barkas war wirklich ein großer, herausragender Heerführer der Punier. Und er hatte noch einen viel wichtigeren Sohn und größeren Sohn, nämlich Hannibal. Und da siehst du also, dass jetzt Hannibal Barkas kommt sozusagen in die Geschichte an. Er sieht bei seinem Vater, den er sehr verehrt hat, der muss eine schwere Niederlage eingestehen. Der muss, der kriegt mit, dass der Einfluss Karthagos im Mittelmeerraum drastisch reduziert wird. Denn sie müssen, und das ist der Inhalt des Vertrages mit Rom, Sizilien aufgeben. Sie müssen alle Kriegsgefangenen freilassen und sie müssen den jeweiligen Machtbereich Roms akzeptieren, genauso wie Rom den Machtbereich Karthagos akzeptiert, nämlich die Nordküste Afrikas. Mhm. Und die Punier müssen Reparationen an Rom bezahlen. Also, das ist eine ziemliche Schwächung gewesen und führte dann letztendlich dazu, dass die Punier natürlich versucht haben, ich sag mal, das irgendwie auszugleichen. Und dieser berühmte Hamilkar Barkas, der fängt dann an, Seewege zu eruieren Richtung Spanien. Die bauen dann also ein kleineres Reich in Spanien auf. Die Römer sehen das und sagen, Leute, jetzt kommen diese verfluchten Karthager von der anderen Seite. Das kann ja irgendwie nicht wahr sein. Und sie sagen dann, wenn die einen bestimmten Strich übertreten, das war der spanische Fluss Ebro.
Ha, da hatten wir doch auch mal eine Sendung drüber, oder? Gab's da nicht, hatten wir nicht auch mal eine Sendung drüber?
Ich glaube nicht.
Okay.
Also jedenfalls, wenn sie über den Ebro gehen, dann, doch, das kann schon sein, wir haben so viele gemacht, ich weiß gar nicht
mehr. Ja, ja.
Also wenn sie über den Ebro rübergehen, dann ist das im Grunde genommen eine Kriegserklärung an Rom.
Mhm.
Und das findet dann auch statt. Und dann kommt es zu dieser berühmten Vorstellung, dass Hannibal, der dann schon, weil sein Vater während dieses Feldzuges umkommt, an dessen Stelle tritt und er dann mit vielen Elefanten aus Afrika über die Alpen läuft und im Grunde genommen Rom von Norden aus angreifen kann und die Römer voller Panik den berühmten Satz kreieren, Hannibal ante Portas, der tatsächlich heißen muss Hannibal ad Portas, aber egal. Loriot hat das ja auch übernommen und insofern hat daraus Papa ante Portas gemacht, was auch sehr schöner Film ist.
Ich wollte gerade sagen, müssen wir auch mal wieder gucken, genau.
Ja.
Wissen Sie, wo die Schinkelstraße ist?
Also, der Hannibal fängt also an, im Norden Roms sein Unwesen zu treiben und die Römer hatten jetzt wirklich die Sorge, dass er nach Rom kommt und dann wäre die Stadt im Grunde genommen offen gewesen, weil die hätten keine großen Möglichkeiten gehabt, sich zu verteidigen. Aber merkwürdigerweise zieht Hannibal an Rom vorbei gen Süden, also Richtung Sizilien, und macht dort so einen Zickzackkurs und keiner versteht so wirklich, warum er das macht. Wahrscheinlich ist es so gewesen, dass er versucht hat, in Italien weitere Verbündete zu bekommen und Italien sozusagen zum Kriegsschauplatz letztendlich zu machen, aber mit eben einer großen Macht von Verbündeten, die aus Italien kommend hinter ihm stehen. Und das dauert zu lange. Und die Römer machen jetzt im Grunde genommen einen Ausbruch aus der Stadt, also aus Rom heraus und zwingen ihn in eine Schlacht, die sie, ich sag mal, erstaunlicherweise gewinnen und Hannibal aus Italien wieder vertreiben.
Mhm.
Also man könnte jetzt sagen, die Möglichkeit gegen Rom zu gewinnen war für Karthago im zweiten Punischen Krieg sicherlich am größten, weil eben dort eine Übermacht an Kriegern, an kampfesmutigen und entschlossenen Kriegern relativ nah bei Rom schon war. Und wenn du Rom eingenommen hättest, wäre die Wirkung fatal gewesen und vermutlich hätte Rom dann aufgeben müssen, weil dann wäre auch die Moral gebrochen gewesen. Und dann hätten wir vielleicht kein römisches Reich, sondern ein punisches Reich erlebt. Wer weiß.
Auch interessant.
Ja,
ich war ja kontrafaktische Geschichtsschreibung.
Genau.
Ja, ja. Ja. Aber das mal, ich träume ja davon, dass irgendwann mal jemand den Supercomputer in Jülich nimmt, um sowas zu berechnen, was natürlich auch vollkommen absurd ist, aber
das ist völlig absurd.
Ja, aber trotzdem, aber ich würde das, weißt du, so ein bisschen so wie, was gibt's ja auch Bücher, so was wäre eigentlich aus Europa geworden, wenn Hitler gewonnen hätte und so.
Genau.
Und,
also
das ist super.
Aber das ist ja, aber kontrafaktische Geschichte ist für mich aus einem anderen Blickwinkel viel interessanter, weil ich nämlich sage, dadurch, dass du dir die Frage stellen kannst, was wäre eigentlich wenn, erkennst du erst, was eigentlich wirklich passiert ist. Dann erkennt man erst, wie groß die Bedeutung eines bestimmten Ereignisses war, wenn man sich die Alternativen anguckt.
Stimmt.
Und wenn du dann die Alternativen durchspielst, allein völlig theoretisch und ohne jeglichen Sinn, dann erkennst du, mein Gott, wäre das anders gelaufen, dann wäre das und das alles nicht passiert.
Ja.
So, und da kann man natürlich jetzt lange drüber diskutieren. Also hätten die Punier gewonnen, also Karthago.
Den ersten punischen Krieg, der hätte wahrscheinlich gereicht, ne? Und dann hätten die sich gedacht, hey, Moment mal, wir müssen ja einfach nur hier über die, was ist das, die Meerenge von Messina, und dann können wir da aufs Festland marschieren.
Ja, aber sie hätten sich eher nach Afrika ausgerichtet und nicht nach Europa.
Tatsächlich.
Ja, weil das ist ein afrikanisches.
Stimmt, ja.
Ja, und dass die waren im Norden Afrikas gesessen und hätten dann dort ein, ich sag mal, nordafrikanisches Riesenreich gebildet, möglicherweise. Währenddessen die Römer eigentlich gar nicht so sehr in Nordafrika interessiert waren. Die haben das nur deshalb gemacht, weil sie das Mare Nostrum umranden wollten und sagen wollten, das ist unser Meer und hier bestimmen wir. Das hat ja wirtschaftliche Gründe gehabt. Die konnten da rumsegeln, wie sie wollten und Waren hin und her transportieren. Sie konnten ihre Krieger hin und her transportieren, ohne dass sie Not hatten, dass sie irgendwie angegriffen werden, jedenfalls eine gewisse Zeit lang. Mhm. Und sie konnten halt die fruchtbaren Ränder des Meeres für sich nutzen. Nordafrika war eine grüne Oase zu der Zeit und eben nicht versandet und verwüstet wie heute. Also das hatte einfach geostrategisch und wirtschaftspolitisch eine hohe Bedeutung für die Italiener oder für die Römer. Karthago hätte sich möglicherweise eher Richtung Süden, also Richtung afrikanischem Kontinent, ich sag mal, gewandelt.
Ja.
Nach dem zweiten Punischen Krieg gibt es natürlich wieder einen Friedensvertrag und dann wird Karthago ein zweites Mal schwer gebeutelt und geschwächt, bekommt im Grunde genommen den Status eines römischen Vasallenstaates. Es ist verboten, bei Strafe eine eigene Außenpolitik zu betreiben und die Karthager sind sozusagen darauf reduziert worden, im Norden Afrikas sich irgendwie, ich sag mal, zu etablieren.
Ja.
Aber auch dort gab es natürlich Rivalen. Also es gab da auch Städte oder Stämme, die gesagt haben, wir möchten uns aber nicht so gerne mit Karthago in ein Boot setzen, sondern wir würden gerne alleine bleiben oder auch möglicherweise stärker als Karthago werden.
Mhm.
Und deswegen, weil Rom immer die Angst hatte, dass die Karthager wieder stark werden könnten und sie so eine Art Minderwertigkeitskomplex offenbar hatten, keine Ahnung, haben sie sich mit den Städten und Stämmen in Nordafrika verbündet, die gegen Karthago waren.
Ja.
So, und das war im Grunde genommen ein Angriff durch die Blume auf die Karthager, ohne dass das tatsächlich etwas passiert ist. Dann gab es einen konkreten Anlass, dass die Karthager sich gegen den Friedensvertrag des Zweiten Punischen Krieges sozusagen gestellt haben und eine eigene außenpolitische Aktivität entwickelt haben. Daraufhin gab es eine Sitzung und eine Auseinandersetzung im römischen Senat. Der römische Senat war das entscheidende Gremium für Krieg und Frieden. Und dort kommt unter anderem zu Wort der berühmte Cato der Ältere, ein Politiker und Feldherr, und der bringt den Satz:
Ceterum censeo Carthagine esse delendam.
Carthaginem esse delendam.
Carthaginem,
genau. Also
okay,
im Übrigen bin ich dafür, dass Karthago zerstört werden muss.
Ja.
Und dieser Satz ist dann ausschlaggebend, weil Cato der Ältere tatsächlich einer der überragenden Figuren zu der Zeit in der römischen Geschichte war, dass Karthago angegriffen und tatsächlich dem Erdboden gleichgemacht wird im dritten Punischen Krieg, der 147 vor Christus endet. Und die Römer zerstören das Reich Karthagos und errichten dort die Provinz Afrika. Und damit ist sozusagen der nächste Schritt getan und nun ist Rom nicht nur in Sizilien am Start, sondern eben auch im Norden Afrikas. Und Caesar lässt 100 Jahre später die Stadt wieder aufbauen und innerhalb des Römischen Reiches erlebt Karthago tatsächlich, ja, wie soll ich sagen, eine Blütezeit. Das ist ein Kulturzentrum und einfach eine große Stadt. So, jetzt ist der erste Punische Krieg oder überhaupt diese punischen Kriege sind also vorbei. Roms Aufstieg zur Weltmacht beginnt.
Und Karthago ist dann einfach weg irgendwann, ne?
Karthago ist noch eine Stadt, aber sonst nichts.
Ja.
So. Und das Ganze ist die Provinz Afrika. Also das wird dann einfach unter römische Kontrolle gestellt. Und damit ist das Aufmucken vorbei und Rom hat die komplette Kontrolle. Und damit beginnt sozusagen etwas, dass das Römische Reich den Mittelmeerraum strukturell, kulturell und politisch prägt bis zum heutigen Tage. Also wir sind alles kleine Römer sozusagen. Also unsere heutige Moderne, kann man einfach pauschal sagen, ist vom Römischen Reich massiv vorgeprägt worden. Und was aber auch eben interessant ist an diesen punischen Kriegen, das habe ich jetzt auch so, als wir uns damit beschäftigt haben, so ein bisschen gelernt. Es gibt Historiker, die sagen, da gibt es Parallelen zum Ersten Weltkrieg, nämlich Motive und Ziele und Ausrichtungen der kriegsführenden Parteien haben sich während des Krieges permanent verändert. Das war im Ersten Weltkrieg auch so.
Aha.
Und es gibt in der Antike schon Autoren, die fragen nach der Berechtigung des Krieges beziehungsweise nach der Kriegsschuld. Also warum ist dieser Krieg eigentlich losgetreten worden? Wer hat ihn losgetreten und mit welcher Berechtigung? Und das ist ähnlich, sagen wir mal, zur Kriegsschulddebatte nach dem Ersten Weltkrieg, die ja mit dem fatalen Satz geendet hat, dass alleine die Deutschen daran schuld gewesen sind. Man kann das natürlich, das ist ja, haben wir ja auch schon öfters festgestellt, nicht so einfach miteinander vergleichen. Das ist natürlich Käse. Aber es gibt schon, ich sag mal, relative Gemeinsamkeiten zwischen dieser Auseinandersetzung in der Antike und der Auseinandersetzung hier in der Moderne, weil Argumente und Debatten gewisse Parallelen und Gemeinsamkeiten aufweisen, die schon irgendwie erstaunlich sind. Und so ein Historikerherz erfreut das natürlich, wenn es irgendwo einen Kollegen gibt, der diesen Link herstellt und der einfach sagt, Leute, vielleicht gucken wir mal dahin. Das ist uns schon mal so gegangen. Nach dem 30-jährigen Krieg haben wir auch schon drüber geredet, wo man auf einmal sagt, das ist so ein bisschen ähnlich wie im Krieg jetzt
Nahen Osten,
im Mittleren Osten, ja, und so weiter. Also das ist ja auch irgendwie das Spannende und das Schöne an Geschichte.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und die passende Sendung Eine Stunde History, wo ihr auch nicht mehr lernen werdet, die, zumindest was diese Folge angeht, die gibt's am 15. November 2021 auf DLF Nova.
Wer redet, ist nicht tot.